Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast rund um Klima und Umwelt. Mein Name ist Philipp Bramer.
Und ich bin Marie Kermer.
Wir sprechen in diesem Podcast ja oft über die Klimakrise, ihre Auswirkungen, vor allem aber oft über Lösungen, um sie abzuschwächen. Im Wesentlichen läuft das immer auf das gleiche Ziel hinaus. Wir müssen weniger Treibhausgas in die Atmosphäre blasen, also CO2 oder Methan, die das Klima schädigen. Aber das scheint momentan nicht allzu gut zu funktionieren, weil die CO2-Emissionen steigen ja bekanntermaßen immer noch.
Ja, genau. Momentan befinden wir uns ja auf dem Weg zu 2,7 Grad Erderwärmung. Das hat bereits verheerende Folgen auf Ökosysteme weltweit und damit auch auf uns Menschen. Der Meeresspiegel steigt, Dürren und Extremwetter werden häufiger, Permafrost und Polareis schmilzt davon. Aus wissenschaftlicher Sicht ist klar, dass wir schnell gegen die Klimakrise handeln müssen. Doch hapert es teilweise an der politischen Umsetzung.
Das wissen auch aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, dass die Klimapolitik besser laufen könnte. Also zum Beispiel, wenn wir von den Klimakonferenzen berichten, die ja nicht immer das gewünschte Ergebnis bringen.
Genau aus dem Grund werden eben auch andere Lösungen diskutiert, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Und eine davon wäre Geoengineering. Bei Geoengineering gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist das Solar Radiation Management, kurz SRM. Bei SRM wird eben versucht, einen Teil der Sonnenstrahlung zurück ins Weltall zu reflektieren, um die Erde dadurch abzukühlen. Das ist technisch grundsätzlich möglich, wird aber derzeit noch intensiv erforscht.
Und wie könnte man das zum Beispiel umsetzen?
Man könnte beispielsweise Spiegel im Weltraum aufstellen oder Wolken über dem Ozean heller machen. Am besten erforscht ist aber Geoengineering mit Aerosolen. Vereinfacht gesagt werden dabei Schwefelverbindungen in die oberen Atmosphärenschicht eingebracht. Der Klimaforscher Harald Rieder von der Universität für Bodenkultur kann das genauer erklären.
Genau, also die Idee hinter Sulfat-Geoengineering, also auch Solar Radiation Management genannt, bezieht sich darauf, dass hier Sulfat-Aerosole in der Stratosphäre ausgebracht bzw. gebildet werden sollen. Und da gibt es die Möglichkeit, einerseits SO2 oder auch Schwefelsäure direkt in die Stratosphäre auszubringen in einer Höhe von 20 Kilometer. Und dort bilden sich dann aus diesen Schwefelsäuretröpfchen Aerosolpartikel, die die einfallende kurzwellige Strahlung entsprechend reflektieren.
Die wirken wie so kleine Spiegel dann, die die Sonnenstrahlung zurück ins Weltall reflektieren.
Genau, diese Sulfat-Aerosole sind quasi sehr stark reflektierende Aerosolteilchen und reflektieren dadurch die einkommende kurzwellige Strahlung und minimieren dadurch die Menge der einfallenden Strahlung, die an der Erdoberfläche ankommt.
Das ist schon interessant, dass man versucht, direkt die Strahlung zu verringern, die auf der Erde ankommt, und so versucht, den Treibhauseffekt ein bisschen auszugleichen. Marie, wie ist man denn darauf gekommen, das mit diesen Schwefelverbindungen zu probieren?
Eigentlich hat sich die Wissenschaft diesen Mechanismus gar nicht selber ausgedacht, sondern von Vulkanen abgeschaut. Es ist nämlich so, dass wenn Vulkane ausbrechen, sie große Schwefelmengen in die Luft ausstoßen und damit einen Kühlungseffekt haben können. Ein gutes Beispiel dafür war der Ausbruch des Mount Pinatubo 1991 in den Philippinen. Dieser kühlte die Erde um fast ein halbes Grad in den Jahren nach dem Ausbruch.
Also imitiert man bei Solar Radiation Management quasi einfach einen Vulkan, indem man selbst diese Schwefelverbindungen, die eben auch bei einem Vulkanausbruch vorkommen, selbst in die Luft befördert.
Ja, genau, das ist so der Mechanismus. Aber wenn man sich nun entscheiden würde, die Erde künstlich abzukühlen, bräuchte man schon sehr viele von den Schwefelverbindungen.
Genau, also wirklich sehr viel. Also beim Pinatubo-Ausbruch, der die Erde ja, wie du gesagt hast, um 0,5 Grad kühlte, sind 10 Megatonnen Schwefel, also 10 Millionen Tonnen Schwefel oder 20 Megatonnen Schwefeldioxid in die Atmosphäre gelangt. Das klingt nach einer riesigen Menge, ist sie auch, aber Schwefel in seinen ganzen unterschiedlichen Formen, Schwefelsäure oder Schwefeldioxid eben, ist eine der meistproduzierten Grundchemikalien der Welt. Teilweise unfreiwillig, weil es als Kuppelprodukt entsteht, zum Beispiel wenn man Metalle oder fossile Brennstoffe entschwefelt, die enthalten von Natur aus Schwefel, dann bekommt man eben diesen Schwefel. Ja, also kurz gesagt, es wird sehr viel Schwefel produziert auf der Welt, 70 Millionen Tonnen in etwa. Das heißt, 10 Millionen Tonnen wären schon ein großer Anteil der Schwefelproduktion, die man auch für andere Dinge braucht. Aber das Material wäre grundsätzlich ja da.
Aber wenn das Material schon da ist, wie kommt es denn dann in die Luft?
Stimmt, das muss noch irgendwie in die Luft. Das wäre aber auch nicht das große Problem, sagt zumindest Claudia Wieners, die wir für diesen Podcast ebenfalls interviewt haben. Sie ist Assistenzprofessorin am Institut für Meeres- und Atmosphärenforschung an der Uni Utrecht und beschäftigt sich auch mit Solar Radiation Management und eben auch damit, wie man dieses Schwefeldioxid in die Luft bekommt.
Naja, es gibt mehrere Möglichkeiten, die überlegt worden sind, aber die technisch einfachste wäre mit Flugzeugen. Nur wenn man in den Tropen Stratospheric Aerosol Injection betreiben wollte, dann muss man relativ hoch fliegen, also Größenordnung 20 Kilometer. Und normale Flugzeuge kommen da nicht hin. Es gibt Flugzeuge, die so hoch kommen, aber die sind dann wieder nicht dafür ausgelegt, schwere Lasten zu transportieren. Es ist aber technisch keineswegs unmöglich, so ein Flugzeug zu entwerfen. Ich weiß von zwei Forschungsgruppen, die sich darüber zumindest theoretisch Gedanken gemacht haben und die beide sagen, ja, also 20 Kilometer ist absolut schaffbar. Na gut, und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein so ein Flugzeug vielleicht 10 Tonnen tragen könnte, dann bräuchte man eben für 10 Millionen Tonnen pro Jahr 1 Million Flüge pro Jahr, größenordnungsmäßig. Das klingt vielleicht viel, aber verglichen mit der Anzahl von Flügen, die jetzt schon jeden Tag fliegen, ist es gar nicht mal so viel. Also ein paar Prozent höchstens.
Also nur um auch das mal in Größenordnung zu setzen, es gab im vergangenen Jahr etwa 37 Millionen Flüge und allein der Flughafen Atlanta in den USA, also der größte der Welt, hat rund 750.000 Starts und Landungen abgewickelt. Und das waren vor Corona auch schon mal viel mehr.
Aber dennoch wäre das vermutlich extrem aufwendig und würde auch Milliarden Euro verschlingen. Aber auch dazu hat Claudia Wieners ein paar Schätzungen parat.
Eine der Gruppen, die auch die Flugzeugentwürfe gemacht haben, Wake Smith aus den USA, hat versucht, die Kosten abzuschätzen und dann kam er auf ungefähr 20 Milliarden Dollar pro Jahr pro Grad Abkühlung. Das klingt vielleicht viel, aber es ist eigentlich global gesehen Peanuts, also überhaupt nicht viel. Das Problem mit SAI ist allgemein nicht so sehr die technische Ausführung, sondern dass, wenn man es macht, dass man es dann richtig macht. Also, dass man nicht entweder politisch Unheil heraufbeschwört oder an der falschen Stelle SAI betreibt. Also wenn die Menschheit sagen würde, wir wollen das machen, dann könnten wir das machen. Das wäre weder finanziell noch technisch, gibt es da große Hürden.
Okay, also finanziell ging sich das vielleicht irgendwie aus. Aber das braucht eben auch noch seine Zeit, wie Claudia Wieners anmerkt.
Man könnte es nicht gerade unbedingt morgen machen. Und wie gesagt, man müsste erst die Flugzeuge entwerfen, dann müsste man die bauen. Wake Smith, also dieser Flugzeugexperte, der hat es gerne geordnet, denn er kommt aus der Industrie. Er meinte dann, naja, man bräuchte vielleicht 5 bis 10 Jahre für den Entwurf und dann nochmal 10, 20 Jahre, um die Flugzeuge dann auch zu bauen, also langsam die Flotte aufzubauen. Na gut, wenn natürlich wir jetzt sagen würden, die Katastrophe ist jetzt und wir müssen uns mehr beeilen, dann könnte man es schneller machen und dann wäre es halt teurer, weil man dann eben, naja, statt eine kleine Fabrik zu bauen, die über 10 Jahre dann so und so viele Flugzeuge pro Jahr baut, müsste man eine große Fabrik bauen, die in 2 Jahren die Flugzeuge baut und dann wieder geschrottet wird. Das ist teurer, aber andererseits, ich meine, dann geht man halt von 20 Milliarden auf, was ich, 30, 40 Milliarden umgerechnet pro Jahr. Das ist immer noch relativ wenig verglichen mit dem Klimawandel. Also man könnte es auch schneller machen, als Wake Smith das eben in seinem geordneten Szenario sich so vorstellt. Aber eben nicht morgen, denn Flugzeuge entwerfen und bauen kostet immer noch ein bisschen Zeit.
Also generell klingt das alles nicht so einfach und es würde eben ein bisschen Zeit brauchen. Aber grundsätzlich ist das technisch möglich.
Mhm. Man könnte also sehr gezielt gegen die Erderwärmung vorgehen, indem man Solar Radiation Management betreibt, indem man also weniger Sonnenstrahlung auf die Erde lässt. Aber wie würde sich denn der Himmel dadurch verändern, mal ganz naiv gefragt?
Das habe ich mich auch schon gefragt, Philipp, und mit Klimaforscher Harald Rieder darüber gesprochen.
Was wir hier in Bezug auf den Himmel anders sehen würden, nun, der Himmel wäre nicht mehr so blau, wie wir das gewohnt sind. Es würde sich eine gewisse weißliche Trübung einstellen. Das heißt, es würde mehr diffuse Streulicht erzeugt werden durch diese Reflexion. Und dadurch würde der Himmel insgesamt etwas trüblicher erscheinen. Aber auch Sonnenuntergänge würden eben bei niedrigeren Sonnenständen entsprechend kräftiger ausfallen, weil das Licht etwas anders gebrochen wird in der Atmosphäre.
Komische Vorstellung, dass der Himmel dann weißer aussehen würde.
Ja, das kann ich mir irgendwie auch schwer vorstellen. Dass sich die Sonnenstrahlung verändert, merken wir aber nicht nur am Himmel, sondern auch bei den Pflanzen. Durch SRM verringert sich nämlich der Anteil von direktem Sonnenlicht, das auf die Erde trifft. Durch die Reflexionswirkung erhöht sich aber der Anteil an diffusem Licht. Harald Rieder erklärt, wie sich das auf Pflanzen auswirken könnte.
Ich bin kein Biologe, aber was die wissenschaftliche Forschung zeigt, ist, dass Pflanzen hier entsprechend diffuses Licht besser aufgreifen können, weil das tiefer in den Pflanzenstand entsprechend eindringt. Und dadurch gibt es auch Arbeiten, die zeigen, dass die Photosyntheserate durch dieses zusätzliche Angebot an diffuser Strahlung, aber auch die Temperaturabsenkung entsprechend zunehmen könnte. Das heißt, das könnte für Pflanzen durchaus eine leicht positive Wirkung aufweisen.
Ja. Interessant, dass sich Solar Radiation Management quasi auch positiv auf die Photosynthese auswirken könnte.
Ja, leider hat die Technik aber auch viele negative Auswirkungen. Bei SRM geht es ja darum, die globale Durchschnittstemperatur zu reduzieren. Und das ist mit dieser Technik auch durchaus um mehrere Grad möglich. Dadurch kann es eben aber auch zu lokalen Effekten kommen.
Welche denn zum Beispiel?
Naja, Forscherinnen und Forscher vermuten, dass es zu sogenannten Regionen von Residual Warming und Cooling kommen kann. Das bedeutet eben, dass Geoengineering an manchen Stellen für die Erderwärmung über- oder aber auch unterkompensieren kann. In Nordeuropa würde es zum Beispiel wärmer werden, weil SRM an dieser Stelle nicht genug für den Treibhausgaseffekt kompensiert. Im Gegensatz dazu könnte es in Südeuropa kühler werden, weil die Technologie eben an dieser Stelle zu stark wirkt, also überkompensiert.
Mhm. Und das liegt daran, dass SRM halt nur die Lösung ist für den globalen Temperaturanstieg.
Ja, genau, das ist das Problem. Bei SRM geht es ja darum, die globale Durchschnittstemperatur auf ein Niveau vor der Industrialisierung konstant zu halten und damit die Temperaturerhöhung durch den Treibhausgaseffekt abzuschwächen. Um lokale Effekte zu vermeiden, bräuchte man fast sowas wie ein lokales Geoengineering. Das könnte aber dann wiederum in einen Konflikt mit dem globalen Geoengineering geraten.
Mhm, das klingt ziemlich komplex. Gibt es dann noch andere negative Effekte?
Ja, gibt es allerdings. Durch SRM könnten sich nämlich auch Regenmuster verändern. Normalerweise sorgt eine Atmosphäre mit vielen Treibhausgasen dazu, dass es mehr oder intensiver regnet, weil die wärmere Atmosphäre mehr Wasserdampf halten kann. SRM sorgt jetzt eben dafür, dass dieser Effekt vielleicht überkompensiert werden würde, es somit zu Veränderungen von Regenmustern kommen kann. Das bedeutet, es könnte stellenweise also weniger regnen als davor. Und Harald Rieder erklärt nochmal genauer, welche Auswirkungen SRM auf den Wasserkreislauf haben könnte.
Ja, würde sich auch ändern. Also quasi abseits der Temperatur zeigen die wissenschaftlichen Arbeiten ganz klar, dass sich der globale Wasserkreislauf ändern würde, dass es hier Veränderungen im Niederschlagsauftreten geben würde, ganz spezifisch auch in der tropischen Zone. Also Monsunklimate könnten sich hier entsprechend verändern, weil es auch zu einer Verschiebung der Starkwindbänder kommen könnte, weil sich natürlich die Temperaturgradienten entsprechend ändern und die Atmosphäre insgesamt stabiler werden würde. Das heißt, hier zeigen Klimamodellsimulationen eindeutig Auswirkungen auf das Niederschlagsverhalten und die Niederschlagsintensitäten.
Naja, und das kann man natürlich nicht vernachlässigen, wenn es in einigen Regionen dann weniger regnen würde.
Ja, voll. Und das ist auch nicht der einzige Nachteil. Dazu kommt, dass man SRM eigentlich dauerhaft betreiben müsste.
Warum denn das?
Naja, weil wenn man das nicht tun würde, die Temperatur schlagartig auf ein Niveau steigt, das zu dem derzeitigen Treibhausgaslevel passt. Und das innerhalb von wenigen Jahren. Das hätte natürlich fatale Auswirkungen auf die Ökosysteme auf der Erde. Also man musste entweder dauerhaft Schwefelverbindungen in die Atmosphäre verfrachten, um den Rebound-Effekt zu verhindern, oder die Menge ganz langsam reduzieren.
Und am besten reduziert man dann natürlich gleichzeitig auch die Treibhausgasemissionen, holt CO2 aus der Atmosphäre, damit man SRM dann irgendwann wieder ausklingen lassen kann und sich eben die Temperatur wieder ans natürliche Level angleicht.
Aber das Wichtige ist eben, dass man sich nicht auf die Technik verlässt, sondern gleichzeitig das CO2 reduziert. Das sagt auch Harald Rieder.
Und es gibt viele, viele Gründe, warum wir das gar nicht tun sollten. Und ein ganz wesentlicher Grund für mich ist, dass es quasi eine Symptombekämpfung, aber keine Ursachenbekämpfung ist. Das heißt, das könnte den Fokus sehr rasch von effektiver Mitigation weglenken und dann je nachdem, wie sich das Emissionsverhalten weiter fortsetzt, uns vor sehr, sehr große Probleme stellen in der Zukunft.
Wir sprechen gleich noch über die politischen und die gesellschaftlichen Folgen von Geoengineering nach einer kurzen Pause.
Du bist, was du hörst. Du bist, was du schaust. Du bist, was du teilst. Du bist, was du liest. Du bist, was du diskutierst. Kritisch, offen und unabhängig wie du. Der Standard, der Haltung gewidmet.
Es gibt also sehr viele mögliche negative Auswirkungen von SRM, von denen wir teilweise noch nicht mal Bescheid wissen.
Genau, und wir haben bisher ja nur über die Risiken des Geoengineerings an sich gesprochen, also wo wir davon ausgehen, dass das global koordiniert, korrekt nach dem Stand der Wissenschaft und zum Wohl der gesamten Weltbevölkerung durchgeführt wird. Und selbst da gibt es ja enorme Nachteile. Aber niemand sagte, dass es tatsächlich so ablaufen würde, weil so mit weltweiter Koordination in Klimafragen ist das so eine Sache. Also es funktioniert bei der Reduktion der Treibhausgase auch nicht wirklich. Und deshalb wäre es gefährlich, wenn SRM unkontrolliert passieren würde. Also quasi als Flucht nach vorne, wenn die Folgen der Klimakrise zu schlimm werden.
Wenn es unkoordiniert passieren würde, wären die Folgen wahrscheinlich sehr fatal.
Ja, also Claudia Wieners zeichnete ein sehr unvorteilhaftes Szenario, wenn jemand auf blöde Ideen kommt.
Eine Sache, wo wir ziemlich sicher wissen, dass das eine ganz schlechte Idee wäre, wäre asymmetrisches SRI, also sprich eine Halbkugel abkühlen und die andere Halbkugel nicht abkühlen. Und das hat zu tun mit dem tropischen Regenband, da wo die Regenwälder liegen. Denn das tropische Regenband hat es gerne warm. Also sprich, wenn wir zum Beispiel die Nordhalbkugel abkühlen würden und die Südhalbkugel nicht, dann würde sich dieses tropische Regenband dahin verschieben, wo es warm ist, also sprich zur Südhalbkugel. Und das hätte dann zur Folge, dass die Gebiete, die so am Nordrand des Regenbandes liegen, dass die austrocknen würden. Also sprich, wir kriegen Trockenheit im Sahel und das wollen wir nun wirklich nicht.
Da stellt sich natürlich die Frage, ob ein Staat das überhaupt im Alleingang umsetzen könnte. Und die Antwort ist wahrscheinlich ja. Die Kosten liegen ja bei ungefähr 20 Milliarden Euro pro Jahr und das ist selbst für kleinere Staaten stemmbar. Man muss irgendwo ein paar Millionen Tonnen Schwefel auftreiben, aber auch das wird es nicht das Problem sein. 1 Million Flüge pro Jahr, wie gesagt, da kommt der Flughafen Atlanta schon fast hin. Aber man braucht eben auch noch diese speziellen Flugzeuge. Und Harald Rieder sagt dazu:
Wenn man sich die Kostenrechnungen anschaut, die dafür auf dem Tisch liegen, dann gibt es ca. 50 Länder weltweit, deren jährliches Militärbudget die dort veranschlagten Kosten entsprechend schon unterschreitet. Das heißt, rein von dem Gesichtspunkt her wäre das umsetzbar. Ob es wirklich so weit kommen würde, dass eine einzelne Nation das tut, das wage ich auch zu bezweifeln, weil das nicht unbeobachtet gehen würde.
Obwohl das natürlich nicht jedes Land im Alleingang umsetzen könnte, weil es kommt nämlich auch auf die geografische Lage an. Man musste die Flüssigkeit ja entweder auf der Nordhalbkugel und auf der Südhalbkugel oder am Äquator einbringen. Und das macht es für sehr nördliche oder sehr südliche Staaten eben schwieriger.
Stimmt.
Aber ist SRM denn verboten?
Ja, es gibt schon eine Art Geoengineering-Moratorium im Rahmen der Biodiversitätskonvention CBD nämlich. Also im Jahr 2010 haben sich 193 Staaten darauf geeinigt, kein großflächiges Geoengineering zu betreiben, bis sichergestellt ist, dass es keine Folgen für Umwelt, Biodiversität, Wirtschaft, Sozialgefüge und Kultur gibt. Also das ist sehr allgemein formuliert. Und wissenschaftliche Versuche im kleinen Rahmen sind auch dezidiert ausgeschlossen.
Und bringt das was?
Ja, also bei diesen internationalen Verträgen ist es immer so eine schwierige Sache, weil es eben keine Sanktionsmöglichkeiten gibt. Das merkt man ja auch zum Beispiel bei Atomwaffen oder auch beim Pariser Klimavertrag. Das heißt, es muss einen Konsens geben, dass es gar nicht oder nicht unkontrolliert eingesetzt wird. Und es muss auch das Vertrauen zwischen den Staaten da sein, dass sich eben jeder an diese Abmachung hält. Und im Gegensatz zur Atombombe, wo man spezielle Materialien braucht, wo die Forschung streng geheim passiert, ist SRM eben kein Rocket Science, wie wir jetzt gehört haben. Also weshalb Claudia Wieners auch sagt, dass man sich gezwungenermaßen weiter mit dieser Technik beschäftigen muss.
Ich würde sagen, der Geist ist schon aus der Flasche. Denn die Idee ist nicht, dass jedermann auf der Straße über SRM diskutiert, aber die Idee ist verbreitet genug, dass wenn wir irgendwann mal verzweifelt werden könnten, dass jemand die dann aus dem Hut zaubert. Also selbst wenn wir jetzt alle mal beschließen, wir werden keinen SRM mehr erforschen, kann man die Idee nicht mehr unter den Teppich kehren. Also nehmen wir mal an, wie in dem Buch The Ministry of the Future, es ist jetzt, sagen wir mal, 2040 und Indien wird getroffen von einer fürchterlichen Hitzewelle, die 1 Million Inder das Leben kostet und die indische Regierung ist jetzt unter Druck von der Bevölkerung und sagt, okay, dies wollen wir nie wieder haben, wir machen jetzt SRI. Ja, wie gehen wir jetzt damit um? Und ich würde sagen, ich würde, wenn das so passieren würde, würde ich lieber in einer Welt leben, wo wir 20 Jahre lang weiter SRI erforscht haben, um zu wissen, was funktionieren könnte und vor allem auch, was eben überhaupt nicht funktionieren könnte, als in einer Welt, wo man dieses Thema nicht anfassen wollte und dann erst, wenn in diesem Fall Indien völlig verzweifelt ist wegen dieser Hitzewelle, das dann plötzlich hochkommt und wir wissen eigentlich noch nicht so viel. Also meines Erachtens ist es, also selbst wenn man sehr skeptisch ist gegenüber SRM, ist es zu spät zu sagen, wir wollen das nicht erforschen.
Auch Harald Rieder von der BOKU ist der Meinung, dass es mehr Forschung zu dem Thema braucht. Er ergänzt aber noch einen wichtigen Punkt.
Das ist etwas, was von wissenschaftlicher Perspektive her, von der Atmosphärenchemie her interessant ist, was auch beforscht werden soll, weil wir das besser verstehen müssen, weil diese Vorschläge auch am Tisch liegen. Aber ich persönlich setze auf effektive Mitigation und nicht auf Symptombekämpfung. Ich bin kein Proponent von Solar Radiation Management.
Also es lässt sich auch bei diesem Thema festhalten, dass Techniken alleine nie die Lösungen für die Klimakrise sein können. Wir können höchstens Zeit damit gewinnen, aber auch nur, wenn man es richtig macht.
Eine Art Fiebersenker praktisch für einen überhitzten Planeten.
Genau, aber mit möglicherweise massiven Nebenwirkungen.
Das war Edition Zukunft Klimafragen für diese Woche. Danke fürs Zuhören.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet uns doch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Am meisten freuen wir uns natürlich über 5 Sterne. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns bitte an podcast@derstandard.at.
Die nächste Folge Edition Zukunft gibt's wie immer nächste Woche. Bis dahin, alles Gute und bis bald.
Tschüss.
Gibt es außerirdisches Leben?
Haben Tiere ein Bewusstsein?
Können wir durch die Zeit reisen?
Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
Oder neue Rätsel entdecken. Ich bin Tanja Traxler.
Und ich bin David Rennert. Im Standard-Podcast Rätsel der Wissenschaft gehen wir großen Fragen der Menschheit auf die Spur.
Wir fragen Wissenschaftlerinnen, was in schwarzen Löchern passiert.
Wo die Aliens bleiben.
Und die Fusionskraftwerke.
Und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Überall, wo es Podcasts gibt.